Ich mache diese Business Angel Tätigkeiten auch nicht primär, um gute Investments zu machen. Das ist schön, aber ja, man kann sein Geld bequemer woanders anlegen. Es ist eigentlich die Kombination aus eben mitmachen, unterstützen und dann gemeinsam erfolgreich sein. Innovationen zu unterstützen, zu stiften, zu gründen und zu fördern. Das ist bis heute ein wesentlicher Antrieb für mich.
The Property. Podcast für Immobilienentscheider. Herzlich willkommen zum The Property Podcast. Mein heutiger Gast ist Marc Stielke. Marc Stielke ist Bankkaufmann und hat einen MBA von der Uni Mannheim. 1993 startete er seine Karriere als Vorstandsassistent bei Bertelsmann und sammelte in der Folge verschiedenste Erfahrungen in den Medienhäusern der Gruppe, wie zum Beispiel bei Gruner und Jahr. 2000 wechselte er zu Lycos Europe, einem Bertelsmann-eigenen Internetportal, und machte so den ersten Schritt in Richtung Internetwirtschaft. Nach einer weiteren Station als Sprecher des Vorstands beim Online-Marketing-Dienst Adlink kam er 2009 als CEO zu ImmoScout24, wo er 6 Jahre wirkte. In der Folge beschäftigten und beschäftigen ihn umfangreiche Themen rund um digitale Geschäftsmodelle in und außerhalb der Immobilienbranche. So war er Interimsgeschäftsführer bei Sprengnetter, ist Investor im Company-Builder Finleap, Mitgründer der Crowdfunding-Plattform Zinsbaustein und Venture-Partner beim VC-Fonds Bitstone. Nicht zuletzt war er bis 2022 5 Jahre lang Vorsitzender des Aufsichtsrats des erneuerbaren Energieversorgers Lichtblick und ist erfahrener Business Angel mit mehr als 20 Investments. Hallo Marc, schön, dass du da bist.
Hallo Jakob, schön mit dir zu sprechen.
Marc, wir starten in den Podcast immer mit Lieber-Oder-Fragen, um ein bisschen mehr zu dir zu erfahren und das in kurzer Zeit. Es gibt nur 2 Regeln, du musst dich entscheiden und du musst ein bisschen was zur Entscheidung sagen, damit wir was über dich erfahren. Meine erste Frage ist, lieber Bonn oder Berlin?
Lieber Bonn. Passt besser zu meiner aktuellen Familiensituation, weil ich nochmal ein später Vater geworden bin und das überschaubare Bonn mit zentraler Lage auch in Deutschland passt da einfach besser. Gemütlich, die Infrastruktur, alles ein bisschen einfacher.
Okay. Lieber Fußball oder Basketball?
Lieber Fußball, ich verfolge tatsächlich mit großer Begeisterung Bayer Leverkusen, bin da auch Dauerkarteninhaber.
Okay.
Und macht gerade viel Spaß, bin aber aufgrund meiner Größe von 2,3 Meter auch dem Basketball zugeneigt und als Bonner geht man natürlich auch gern zu den Telekom Baskets, also beides schöne Sportarten, sowohl zum Angucken wie zum selber.
Schön. Lieber Immobilien kaufen oder mieten?
Lieber kaufen. Du merkst, ich zögere bei der Antwort, weil ich tatsächlich mein Leben lang bisher meine selbstgenutzten Immobilien immer gemietet habe, jetzt aber gerade vor einer Kaufentscheidung stehe, weil wir endlich die Möglichkeit haben, unsere Immobilie hier in Bonn möglicherweise zu erwerben. Spät, aber nicht zu spät. Ansonsten waren die beruflichen Standortwechsel dann immer verantwortlich für ein Stück weit die Präferenz für Mieten. Aber ich habe natürlich auch ein paar Immobilien, die ich als Geldanlage und Altersvorsorge vermiete. Und insofern habe ich beide Perspektiven.
Okay. Und eine spezielle zum Schluss. Wärst du heute lieber Vorstand von Lichtblick oder Aufsichtsrat von ImmoScout?
Lieber Aufsichtsrat von ImmoScout, das liegt aber gar nicht unbedingt an den Firmen, sondern eher an der Freiheit meiner Tätigkeit. Seit 2015 bin ich ja nicht mehr operativ tätig und habe viel Freude an dieser selbstbestimmten Aufsichtsratsrolle und Sparringspartnerrolle auch für kleinere und größere Firmen gewonnen, weil sie einerseits vielseitig ist, andererseits auch sehr selbstbestimmt ist und man eben viel sieht, auch guten Impact hat, ohne das eine oder andere, was auch mit operativen Rollen dann auch an lästigen Dingen verbunden.
Das kann ich verstehen. Du bist auf dem Weg zu der Rolle, die du heute hast, die du jetzt gerade schon kurz beschrieben hast, nach dem Studium und der Ausbildung bei Bertelsmann gestartet, als Assistent des CEOs damals, Marc Wössner. Wie kam es zu der Stelle? Warum Bertelsmann als Bankkaufmann und wie hat das dann den Weg geprägt?
Am Ende meines Studiums in Mannheim wusste ich einigermaßen, was ich wollte von der Art der Tätigkeit, nämlich unternehmerisches Arbeiten zu lernen und in einer Branche zu arbeiten, wo mich die Produkte reizen. Aber wo das konkret sein könnte, hatte ich tatsächlich überhaupt keinen Schimmer. Und ich wusste, dass ich nicht zurück ins Bankwesen, Investmentbanking wollte, wie viele meiner Studienabsolventen, sondern ich wollte immer Produkte haben, die mich auch ein Stück emotional begeistern. Und da bin ich tatsächlich fast durch Zufall über Bertelsmann gestolpert und hatte da die Chance, Vorstandsassi zu werden. Und Medienprodukte begeistern mich bis heute. Diese Mischung aus spannenden Inhalten, auch mit kreativen Menschen zusammenzuarbeiten, fand ich damals schon faszinierend. Und gleichzeitig war die Unternehmenskultur bei Bertelsmann eine, die sehr dezentral und von dem Unternehmergeist von Reinhard Mohn geprägt war, also die jungen Menschen auch früh Verantwortung gegeben hat. Und die Kombi hat mich dann nach Gütersloh gezogen.
Verstanden. Was ja gar nicht so weit weg ist, glaube ich, von deinem Heimatort, aber zumindest weit weg vom Studienort.
Das stimmt. Ich bin dann fast wieder Richtung Heimat, bin in südlichen Niedersachsen in Bückeburg aufgewachsen und wieder nach Gütersloh zurückgegangen und dann auch später auch nochmal wieder zurückgezogen. Also Ostwestfalen war immer wieder ein wichtiger Punkt in meinen Stationen. Aber diese Tätigkeit bei Bertelsmann hat mich tatsächlich bis heute geprägt. Das ist erstaunlich, welche Prägung eigentlich der erste Beruf doch für sein Leben hat.
Du bist dann nach mehreren Stationen und einigen Jahren Erfahrung im Bertelsmann-Konzern zu, oder auch noch im Bertelsmann-Konzern dann zu Lykos gewechselt, 2000 in ein Internetportal, was es heute so nicht mehr gibt, was aber, glaube ich, vieles von dem gemacht hat, was andere Online-Konzerne auch heute noch machen. Und wie ich mir vorstelle, in einer ganz interessanten Zeit im Jahr 2000, wie war das als Einstieg in die Internetwelt?
Ja, das war eine schöne, verrückte Zeit. Es war 1998, 99, als das Internet im Grunde entstand und sich so langsam auch in Europa durchsetzte. Und da rief der Sohn der Bertelsmann-Familie, Christoph Mohn, an, der damals Lykos gegründet hatte und sagte, hast du nicht Lust, hier mitzumachen? Und ja, das habe ich mich lange drüber nachdenken müssen, das natürlich mit meiner Familie besprechen wollen und bin dann wieder ins Startup-Fahrwasser gegangen, habe damals auch meine gesamten Ersparnisse investiert in ein Family and Friends-Programm von Lykos, weil der Börsengang anstand und habe alles verloren. Also das war ein teures Lehrgeld, aber es war ein tolles und fantastisches Lehrgeld, weil es die verrückte Zeit des neuen Marktes war und wir ganz schnell lernen mussten und versuchen mussten, ein Geschäftsmodell umzusetzen, die Technologie zu verstehen. Und ich habe immer gedacht, vieles, was ich bei den Medien gelernt habe, das kann ich hier einsetzen. Das stimmte nur zum Teil. Ich habe unterschätzt, welche Rolle Software und Technologie spielen im Internet. Und wir waren dann immer wieder auf der Suche nach dem Geschäftsmodell. Das ist am Ende dann auch gescheitert, wie auch andere Portale wie Yahoo und die Vorläufer von Google und Co., weil wir uns nicht fokussiert haben und als Portal alles versucht haben, was man im Internet so machen konnte, aber nichts wirklich exzellent. Und das ist ein wesentliches Learning auch, Fokus und Exzellenz in dem, was man tut. Aber es war lehrreich und ich habe es nicht bereut, dass ich auch nach Ende der Lykos-Zeit dem Internet treu geblieben.
Und du hast ja dann mit einem Zwischenstopp, aber im übernächsten Schritt den Einstieg bei Scout gefunden als CEO und dort eigentlich erlebt, was es heißt, einen Bereich besonders gut zu machen, oder?
Ja, das war natürlich ein sehr fokussiertes Geschäftsmodell, was zu dem Zeitpunkt, als ich jetzt übernommen habe, schon ein Stück etabliert war und auch das führende Portal war in Deutschland. Aber in der Tat, dann habe ich gemerkt, wie wichtig es ist, diese Marktführerschaft, die im Bereich der Anzeigen oder Classified, wenn man sagt, Neudeutsch, zu haben, inne zu haben und weiterzuentwickeln und immer auch zu beschützen, was das auch macht und was das mit Produktexzellenz, Kundenzufriedenheit, Marke und auch Präsenz zu tun hat. Das war eigentlich meine bisher spannendste und auch wiederum lehrreichste Zeit in meinen Internettätigkeiten. Und Muscout ist bis heute ja ein tolles Unternehmen, sehr modern und hat es immer wieder geschafft, sich auch neu zu erfinden und an der Spitze zu bleiben.
Und wenn du von der lehrreichsten Zeit sprichst, was waren so die Learnings über diese 6 Jahre waren es, glaube ich, am Ende. Wo waren die Stellschrauben, mit denen man nachher erfolgreich war, diese Position zu verteidigen? Und wo waren vielleicht auch Dinge, die man probiert hat und dann wieder gelassen hat?
Also zum einen, glaube ich, die Kultur und die Qualität des Teams waren und sind entscheidend. Das klingt jetzt erstmal nach Binsenweisheit, aber ist gerade im Internetbereich, der sich alle wenige Jahre immer wieder grundlegend verändert und wo man keine neuen Trends verpassen darf, entscheidend, dass man die Menschen hat und auch die Kultur hat, sich selbst zu hinterfragen, neu ein Stück weit zu erfinden. Also das ist ein ganz wesentlicher Teil. Und die Herausforderungen eines Marktplatzes sind ja immer, dass du zwei Seiten hast, mindestens zwei Seiten. Bei Moskau sind es die Suchenden, die eine Wohnung oder eine Immobilie suchen, und die Anbieter. Und das gut auszutarieren und immer wieder auf beide Seiten zu schauen und beide Seiten zufrieden zu machen, das war für mich für alle folgenden Marktplatzaktivitäten eigentlich ein ganz entscheidender Punkt. Und ja, es gibt natürlich auch Dinge, die nicht gut funktioniert haben. Und wir haben immer wieder versucht, das gewerbliche Immobiliengeschäft und das Investmentgeschäft auch ins Internet zu holen. Das ist nicht so wirklich gelungen. Man kann Büroimmobilien gut finden, aber also dieses klassische Investmentgeschäft ist bis heute eigentlich von der Transaktion, weil es eben auch stark Manufaktur und Netzwerk getrieben ist, nicht wirklich digitalisiert. Und gleichzeitig war es für mich auch spannend zu sehen, wie vergleichsweise unabhängig man auch als Marktplatz von den Immobilienzyklen ist. Das heißt, die Immobilienbranche hat ja in Deutschland lange Zeit eine relativ langweilige Entwicklung genommen. Und erst in den letzten 15, 20 Jahren sind die Preise rasant gestiegen, ist auch der Mangel an Mietwohnungen hat drastisch zugenommen. Und dann fragt man sich natürlich immer wieder, was heißt das für einen, wenn man Marktplatz ist? Und da muss man dann klug drauf reagieren. Aber wenn man das tut, dann kann man eigentlich kontinuierlich gute Geschäfte machen.
Okay, spannend. Ich würde gerne auf zwei der Projekte oder Aktivitäten bei Scout noch kurz eingehen. 2012 hat Immobilien-Scout den Inkubator YouIsNow gegründet, in einer Zeit, wo PropTech und Startups in der Immobilienbranche, glaube ich, noch ein sehr, sehr junges Kind waren und eigentlich in der klassischen Branche keinen interessiert haben. Du hast eben schon davon gesagt, man muss ständig die Marktposition hinterfragen und das Internet wandelt sich sehr schnell. Du hast damals auch, das habe ich in einem Artikel gefunden, gesagt, wir müssen ein bisschen paranoid sein. Wieso damals schon so früh diese Gründung des Inkubators und gab es dann eigentlich schon genug spannende Startups in der Branche?
Ja, das war rückblickend tatsächlich sehr früh, war aber aus dieser Kultur, die ich eben beschrieben habe, herausgeboren zu sagen, wenn man so ein dominanter Marktplatz ist, dann muss man sich schon immer Gedanken machen, ob eine neue Technologie, das mobile Internet oder Google, als Google mit Google Street View an den Markt kam oder andere Entwicklungen einen irgendwann wieder obsolet machen könnten und wie man damit umgeht. Und da war unsere Meinung immer besser, selbst früh mitmischen, verstehen und prüfen, was das für das eigene Geschäft und für die eigenen Kunden bedeutet, als dann nur zuzugucken. Denn ein wichtiges Learning ist, wenn man Dinge etwas zu spät erkennt, selbst wenn man noch so stark ist, ist es meist zu spät, um noch zu reagieren, weil diese strukturellen Transformationen sich sehr schleichend, aber sehr stetig und ab einem bestimmten Punkt dann eben sehr dynamisch erfolgen. Das war der Antrieb, YouIsNow zu gründen und gleichzeitig ein Stück auch die eigene Kultur wieder mit externem Unternehmergeist und Innovationsgeist auch zu befruchten und nicht zu satt nur Preise zu erhöhen, sondern immer sich zu hinterfragen und auch Innovationen ins Unternehmen zu holen. Und da ist noch nicht wie heute so ist, dass man eigentlich warten kann, bis gute Pitch-Decks kommen und Gründer kommen. Haben wir tatsächlich ganz bewusst Gründer eingeladen, gesucht, angesprochen mit einem interessanten Programm und sie ins Haus geholt und gesagt, bei immobiliennahe Geschäftsmodelle, bitte stellt uns das vor, wir stellen euch Daten zur Verfügung, wir stellen euch Ressourcen zur Verfügung, auch Unterstützung. Und ja, das heißt nicht unbedingt, dass die dann irgendwann bei uns landen mussten, sondern es war tatsächlich mehr ein Lernen für uns als ein Investment.
Bei euch oder bei Scout landen ist ein gutes Stichwort. Ein Unternehmen, das bei Scout gelandet ist, wenn auch nicht als klassisches Startup, ist Flowfact, das damals akquiriert wurde, ein CRM-System für Immobilienvermittler, glaube ich, hauptsächlich. Und das hat ja so ein bisschen auch dann die Agenda gesetzt für die Folgejahre, zumindest in die heutige Zeit geblickt, weil immer weiter solche Akquisitionen in die Wertschöpfungskette kamen. War das damals aber eine große Umstellung für uns, Gott sagen, wir gehen eben über die Plattform hinaus an unsere Kunden ran?
An unsere Kunden ran würde ich jetzt nicht sagen, sondern es ist ja im Grunde ein für Makler, die bei uns Immobilien inseriert haben, ist ein CRM-Produkt, zumindest für die Professionellen, eine Selbstverständlichkeit und das gut miteinander zu verzahnen und gleichzeitig aber dennoch auch die Software oder aus der Software auch unsere Wettbewerber im Moment und im Monet zu bedienen. Das war eine strategische Herausforderung, war aber auch eine bewusste Entscheidung zu sagen, diese Bindung und diese tiefe Integration zwischen Marktplatz und CRM kann Sinn machen, nicht nur für uns, sondern auch für den Kunden, weil die Schnittstellen dann effektiv funktionieren, weil man in der Lead-Generierung, in der Ansprache der Verkäufer, der potenziellen Verkäufer im Vormarkt auch schon früh in einem System arbeiten kann. Und das war die Logik für die damalige Akquisition. Als ich dann das Cosinic kennenlernte, sah er das auch ähnlich und hatte auch Lust darauf, mit uns zusammenzuarbeiten. Und das war nicht immer einfach, weil der Markt dann auch kritisch reagierte, weil natürlich Moskau bei dem Makler einerseits als sehr erfolgreicher Kanal beliebt war, andererseits aufgrund unserer Rolle und Position auch immer wieder Spannungen herrschten. Und Floorpact war damals die führende CRM-Software und die Kombination war in der Kommunikation nicht immer einfach zu vermitteln.
Verstanden. Der Endpunkt dieser Tätigkeit war so ein bisschen aus dem Blick, den ich jetzt habe, der Startpunkt vieler der Tätigkeiten, die du heute hast. Du hast, glaube ich, dann in 2015 angefangen zu investieren. Du hast unter anderem die Crowdfunding-Plattform Zinsbaustein auch mitgegründet tatsächlich. Wie kam es dann so schnell dazu, dass man auch gleich sagt, ich gründe so ein Unternehmen mit, wenn auch nicht als operativer Geschäftsführer, aber ich wage mich also jetzt direkt wieder in die nächste Startup-Welt sozusagen.
Das war jetzt nicht immer nur eine strategische Entscheidung, sondern hat sich ein Stück eben ergeben aus meiner Überlegung, suchst du irgendwann wieder den nächsten Geschäftsführerjob oder wolltest du dich eigentlich mit dieser sehr selbstbestimmten und vielschichtigen freien Tätigkeit an? Und je mehr ich da hineingespürt habe, je mehr ich diese Themen von Business Angel, Gründung, Begleitung aus einer Aufsichtsrats- oder Investorenrolle heraus kennengelernt habe, je mehr Freude hat mir das gemacht und macht das bis heute. Und die Gründung von Zinsbaustein wie auch das ein oder andere Angel Investment hat sich dann im Grunde ergeben aus Gesprächen über Innovationschancen mit potenziellen Gründern. Und da kommen dann mehrere Dinge zusammen, wenn man denkt, das ist eigentlich die Zeit reif, wie bei Zinsbaustein dafür privaten Anlegern die Möglichkeit zu geben, quasi professionell mit Sanierfinanzierungen in der Immobilienentwicklung zu partizipieren, was vorher nicht möglich war. Dann sucht man sich Gleichgesinnte, wie in dem Fall die Sontowski-Gruppe, die das ähnlich spannend findet, einen Gründer, der Lust hat, das auch operativ umzusetzen und setzt es auf und diese Dinge, also Innovationen zu unterstützen, zu stiften, zu gründen, zu fördern, das ist bis heute ein wesentlicher Antrieb für mich.
Es ist aber wahrscheinlich so, dass zurückblickend auf die Zeit, die der Blick auch als Business Angel, damals in Anführungsstrichen, wenn auch erfahrener Mensch, junger Business Angel, zu heute sich wahrscheinlich stark verändert hat, oder? 8 Jahre später und mehr als 20 Investments später, wenn du auf dem PropTech guckst.
Ja und nein. Okay. Nein, weil mich bis heute es immer begeistert, wenn ich Gründer treffe, die eine Idee haben, die einen Geschäftsplan vorstellen. Das ist meine natürliche Neugier und die Freude irgendwie an Innovation. Das ist immer noch das Gleiche geblieben und es juckt dann immer in den Fingern mitzumachen, zu unterstützen, Geld zu geben. Ich bin, glaube ich, inzwischen ein bisschen erfahrener geworden, wonach ich schaue, wo ich mitmache und wer noch mitmacht. Würde sagen, dass ich da als Angel gereift bin, aber die Grundmotivation und die Freude, Innovation zu fördern, zu begleiten und zu unterstützen, die ist eigentlich die gleiche geblieben.
Es gab einige Themen, bei denen lagst du auf jeden Fall richtig. Man kann nachlesen, dass beispielsweise vermietet.de, Zenhomes, Wohnungshelden erfolgreiche Exits waren. Ich habe in einem Zitat von dir gelesen, nochmal zurückkommend auf das Thema, was du auch schon angesprochen hattest, dass du nicht daran glaubst, dass es, oder damals 2019 nicht daran glaubtest, dass es einen Marktplatz für gewerbliche Transaktionen von Immobilien geben wird und lagst damit zumindest bis heute auch richtig. Gab es ein Thema, bei dem du nicht mitgemacht hast und am Ende falsch lagst, weil es erfolgreich war?
Ach, es gibt natürlich viele Modelle, die erfolgreich geworden sind. Man kann nicht überall dabei sein. Also es gibt jetzt nichts, wo ich gesagt hätte, Mensch, da wäre ich jetzt gerne dabei gewesen.
Okay.
Das ist auch nicht so sehr meine Mentalität, dass ich nach verpassten Chancen schaue und da dem nachtraue. Ich würde eher umgekehrt sagen, ich freue mich über das, was gut gelungen ist. Ich leide mit, wenn etwas nicht funktioniert und auch einmal scheitert. Das ist dann nicht nur Schade aufs Geld, sondern eigentlich was noch eher, wie wenn man ein Baby ein Stück verliert. Und insbesondere, wenn ich dann zu den aktiven Kümmerern gehöre und mich da sehr reingebracht habe, dann ist das auch immer ein Stück persönliches Scheitern.
Was gibt man als Kümmerer dann den Gründern in so einer Situation mit?
Im Falle des Scheiterns?
Ja.
Das ist ein schwieriger Moment, weil im Falle des Scheiterns platzen Träume und da gibt es dann unterschiedliche Formen, damit umzugehen. Manchmal stecken dann alle Beteiligten den Kopf in den Sand. Manchmal schafft man es dann vielleicht mit etwas Abstand zurückzublicken und zu sagen, wo hätte man Dinge anders machen müssen und dergleichen. Also in jedem Falle ist es natürlich, versucht man mit zu leiden und Trost zu spenden und auch zu überlegen, wie kann man unterstützen, wenn es auch dann natürlich für die Gründer ist ja in der Regel noch mehr im Spiel als für den Business Angel. Von daher ist das schon etwas, was ein Schlag ist, aber dann auch wieder aufzustehen und zu sagen, versuchen wir es nochmal oder wo kann eine Zukunft für dich sein? Das ist schon immer das, was ich versuche. Und manchmal gelingt es ja auch, dass ein Startup nicht scheitert, sondern eine Heimat irgendwo findet. Dann ist der Exit vielleicht nicht so toll, aber dann ist es trotzdem für das Team eine gute Heimat, ein gutes Zuhause und das ist dann auch ein schönes Ergebnis.
Okay, also da darf es dann auch ein bisschen Altruismus sein als Investor.
Ja, ich mache diese Business Angel Tätigkeiten auch nicht primär, um gute Investments zu machen. Das ist schön, aber ich glaube, man kann sein Geld bequemer woanders anlegen, sondern es ist eigentlich die Kombination aus eben mitmachen, unterstützen und dann gemeinsam erfolgreich sein. Das, was man findet.
Wir sprachen vorhin von US Now und so ein bisschen der frühen Zeit von PropTech. Jetzt gut 12 Jahre später ist sehr, sehr viel passiert, sehr, sehr viele Unternehmen entstanden, erfolgreich gewesen, manche auch nicht. Wie sehr, würdest du sagen, hat sich die Branche durch diese digitalen Einflüsse schon verändert und wie viel Potenzial ist da noch?
Ich glaube, dass sie sich verändert hat, nicht so schnell, wie ich es mir gewünscht habe. Und dementsprechend ist es auch erst ein Teil der Reise, weil ich glaube, dass durch neue Technologien und auch durch ein bisschen Druck, durch die aktuelle Marktlage, durch die energetischen Herausforderungen auch noch ein bisschen mehr Veränderungsdruck erzeugt wird. Von daher, als jemand, der von Scout kommt und Innovationen liebt, ist man natürlich immer optimistischer und denkt, es müsste schneller gehen und warum passiert dieses oder jenes nicht so schnell. Aber wenn es einem gut geht, dann verändert man sich nicht so schnell. Von daher ist, glaube ich, ein gewisser Leidensdruck und Veränderungsdruck immer gut, um eben auch Innovationen durchzusetzen und Startups erfolgreich zu machen. Aber was wir gerade sehen, ist natürlich durch die Energiewende, die natürlich stark die Immobilienwirtschaft auch unter Druck setzt und prägen wird, kommen ganz viele neue spannende Ansätze, gerade an der Schnittstelle zwischen Immobilien- und Energiebranche, auf den Markt und werden sich hoffentlich durchsetzen. Gleichzeitig auch im Baubereich haben wir auch viele, viele Innovationen, die wir gerade sehen. Also der Dealflow und die Möglichkeiten sind größer denn je und vielleicht ist die aktuelle Krise eben auch ein guter Katalysator für das eine oder andere, noch mehr zum Erfolg zu führen.
Du hattest ja als Aufsichtsratsvorsitzender von Lichtblick auch so ein bisschen Einblick in den letzten Jahren in den Energiesektor, der jetzt immer näher an die Branche ranrückt. Wie blicken Energieversorger oder auch so ein Aufsichtsrat von einem Energieversorger, der jetzt nicht du bist, sondern vielleicht weniger mit der Branche zu tun hat, auf die Immobilienbranche?
Ja, als ich Lichtblick übernommen habe, war Lichtblick tatsächlich der Ökostrom-Pionier und hat Strom, Ökostrom und Ökogasprodukte an überwiegend Mieter oder eben Eigentümer verkauft und war eigentlich sehr weit weg von der Immobilienbranche. Durch die Energiewende ist aber auch für das Energieunternehmen die Herausforderung gewachsen, zu sagen, gehe ich damit um, wenn von der Gasheizung auf die Wärmepumpe umgestellt wird, was ist meine Rolle? Und so sind dann Energy-as-a-Service-Modelle entstanden, zu sagen, ich verkaufe diese Hardware auch, ich biete den Reststrom an, ich spiele meine Rolle in der Dezentralisierung und Dekarbonisierung der Wohnungswirtschaft. Und insofern sind dort einerseits neue Chancen entstanden, aber natürlich auch die Frage, wie sieht eigentlich das Energieunternehmen und der Energievertrag der Zukunft aus mit der Flexibilisierung und der gewachsenen Rolle von Wind und PV. Also von daher große Veränderungen, und das war für mich in einem Glücksfall, über Lichtblick die Energiebranche kennenzulernen und jetzt auch verbinden zu können, beider Sektoren. Das ist tatsächlich spannende Kombination beider Perspektiven.
Und ist das mehr Chance für die Branche, da ein neues Geschäftsfeld zu erschließen, also die Immobilienbranche, oder ist es mehr Risiko von außen angegriffen oder bewegt zu werden?
Wie immer beides. Die Disruption kommt meist von außerhalb, die Innovation. Gleichzeitig geht natürlich ohne den Eigentümer in der Regel nichts einer Immobilie. Das heißt, der Immobilieneigentümer muss sich der Herausforderung stellen und Antworten finden und kann sich entscheiden, ob man einfach nur Abnehmer einer energetischen Sanierungsdienstleistung oder einer Energieleistung ist oder ob man da selbst auch ein Geschäftsmodell daraus sieht. Ich glaube, das hängt ein bisschen von der Perspektive des Immobilienunternehmens ab, was eigentlich das Selbstverständnis ist.
Ja, wir haben in den letzten Monaten erlebt und erleben weiterhin einen sehr unruhigen Immobilienmarkt und zugleich auch, wenn auch nur teilweise im PropTech-Sektor, aber insgesamt einen unruhigen Tech-Investmentmarkt mit viel veränderten Bewertungen, veränderten Stellschrauben. Wie ist das als Business Angel?
Freud und Leid zugleich. Leid, weil natürlich die Bewertungen heruntergehen, weil Anschlussfinanzierungen neu zu finden häufig nicht ganz einfach ist. Und auch die strategischen Teilnehmer der Branche auch erstmal ihr Geld zusammenhalten, um ihr Kerngeschäft zu schonen, zu schützen. Freut einerseits, weil natürlich ganz viele neue Ideen entstehen, das heißt spannende Investitionsmöglichkeiten da sind und diejenigen Spieler der Immobilienbranche erkennen, die sagen, das ist eine Chance für mich, ich muss da jetzt rein, dann wiederum auch noch mit etwas mehr Leidens- und Veränderungsdruck diese Transformation unterstützen. Und wenn ich bei Bitstorm unsere Investoren anschaue, dann machen die allermeisten der Bau- und Immobilienunternehmen, die bei uns investiert sind, das eben nicht nur aus dem Grund, weil sie eigentlich ähnlich wie beim Angel Investment, weil sie sagen, wir wollen da ein gutes Finanzinvestment machen, sondern wir wollen auch ein Stück spannende neue Innovationen und Unternehmer kennenlernen, die uns helfen, unser eigenes Geschäft, unsere eigene Branche zu modernisieren, zu transformieren.
Du sprachst gerade davon, dass die in Anführungsstrichen guten Immobilienunternehmer gerade aktiv Chancen angehen und vielleicht auch ein bisschen Leidensdruck an verschiedenen Stellen haben. Wenn der oder die jetzt alles richtig macht, was kann so ein Immobilienunternehmen in den nächsten 2 bis 3 Jahren dann daraus gestalten? Welchen Mehrwert kann man gerade generieren, wenn man die richtigen Stellschrauben am Geschäftsmodell dreht?
Man kann, glaube ich, im Kern seines eigenen Geschäftsmodells viel effizienter werden und die Herausforderungen, die energetischen oder die Baukostenthemen zum Beispiel oder die Mietvermietungsthemen, die Betriebsthemen viel effektiver bearbeiten und cleverer werden im Einsatz innovativer Lösungen, die nicht nur einfach nur erwerben, sondern sie eben mitgestalten. Und man kann damit auch dauerhaft eine Wettbewerbsfähigkeit sicherstellen und Vorreiter sein. Wenn ich Worldback zum Beispiel anschaue, dann ist das Unternehmen, was von der DNA eben sehr innovationsgetrieben ist und eigentlich immer klug sich weiterentwickelt. Und da gibt es sicherlich auch andere Immobilienunternehmen, bei denen das so ist. Und je schwieriger die Zeiten, wenn es wie aktuell, desto wichtiger ist es jetzt, die Weichen zu stellen, dass man eben auch in 5 oder 10 Jahren tatsächlich ein gutes Geschäftsmodell hat und nicht nur auf den richtigen Punkt im Zyklus wert liegt.
Verstanden. Das würde ich als Schlusswort nehmen und das auch gar nicht mehr zusammenfassen, weil ich glaube, der letzte Satz war treffend und passend. Vielen Dank für die Einblicke in deine unterschiedlichsten Stationen vor der selbstbestimmten Tätigkeit, wie du es genannt hast, und auch so ein bisschen in die Begleitung der Branche jetzt aus der Digitalbrille in den letzten 12 Jahren. Ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt und auch wie dein Portfolio sich weiterentwickelt und welches deine nächsten Investments sind. Danke, Marc, und bis bald.
Vielen Dank, Jakob. Sehr gern verstehen. Mir Spaß gemacht.
The Property, der Podcast für Immobilienentscheider.